Ihr Lieben, ich habe seit einem halben Jahr oder einem Dreivierteljahr habe ich so eine Themenreihe auf dem Herzen und ich hatte bisher nicht das Go, die zu halten. Also von wem? Also ich habe irgendwie mal gedacht, so jetzt fange ich an, daran zu arbeiten und irgendwie habe ich dann gemerkt, nee, Jesus möchte doch in eine andere Richtung und das ist total spannend und dieses Mal lässt er mich. So, und ich freue mich mega, weil ich möchte mich mit den 7-Cent-Schreiben beschäftigen. Es werden 7 Briefe an 7 Gemeinden geschickt in der Offenbarung und mit denen möchte ich mich heute nicht mit allen 7 an einem Tag, natürlich nicht, das geht nicht, sondern wir gehen da Tag, also wir gehen von Gemeinde zu Gemeinde, also haben dann eine 7-teilige Reihe, wenn es gut läuft, und das wird sehr spannend werden, so, ne, weil diese Briefe, die geschrieben wird, die Johannes aufs Herz gelegt hat, die Gott Johannes aufs Herz gelegt hat, wo er ihnen eine Zukunftsvision gegeben hat, wie die Offenbarung ist ja sehr komplex und so weiter. Da sind diese 7 Briefe drin und die sind nicht immer leicht zu verdauen. Aber man kann so viel davon lernen, oder? Man kann so viel davon lernen. Ich weiß nicht, wann du die das letzte Mal gelesen hast. So bei mir war es auch eine Weile her und so. Aber dieses Thema schwirrte mir immer und immer wieder im Kopf rum. Und ich möchte heute mit euch so in den ersten Teil reingehen über Ephesus, den Brief an die Gemeinde in Ephesus. So, und ich möchte nur kurz etwas sagen, so, ne. Johannes hat die Offenbarung geschrieben. Er war im Exil auf der Insel Patmos. Wir wissen, Johannes ist der einzige Jünger, der nicht den Märtyrertod starb, so wie alle anderen, bis auf Judas, der Selbstmord gemacht hat. Das wissen wir auch. Aber, Johannes war der einzige, der sozusagen an Altersschwäche starb. Keineswegs ohne irgendwelche Anfechtungen. Der hatte viele Anfechtungen, sonst wäre er auch nicht im Exil gewesen, so, ne. Hauptsache weit weg auf einer Insel Patmos, wie gesagt. Und er hat dort diese Offenbarung bekommen, dieses Bild von Gott, okay, hey, so wird es ungefähr laufen, wenn Jesus wiederkommt, so ungefähr, das sind die ganzen Schritte dazwischen und allem drum und dran und momentan ist die Offenbarung, glaube ich, spannender denn je, wenn du dir das mal durchliest und dich das Weltgeschehen betrachtest und so weiter, dann denkt man so, hey, wir sind mitten in der Endzeit, so, ne, wie auch immer das dauert, also wie lange auch immer das dauern wird, die Zeitpunkte kennt ja keiner außer Gott allein, so, ne, aber es ist trotzdem so, man sieht so viele Sachen, die gerade um uns passieren. Und Johannes hat einen richtig krassen Einblick dafür bekommen. Und nun wollen wir uns mit diesem Brief an die Gemeinde in Ephesus beschäftigen, denn es war Gott wichtig, zu diesen verschiedenen Gemeinden zu sprechen, danke dir, dass sie vorbereitet sind auf das, was kommt. So, und wir fangen jetzt einfach mal an, Offenbarung 2, die Verse 1 bis 7 zu lesen. Da steht Folgendes. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, das sagt der, da hält die 7 Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den 7 goldenen Leuchtern. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht. Und hast sie als Lügner befunden. Und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, aus welcher Höhe du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hasstest, die auch ich hasse. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Das ist also dieser erste Brief, den wir lesen. So, und wir sehen, Gott fängt an, erstmal zu loben. Es gibt so, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, es gibt so Redetechniken und so weiter, wenn man eine Kritik äußern soll, so soll man erst mit was Positiven anfangen, dann soll die Kritik kommen und dann soll man wieder mit etwas Positiven aufhören, so, ne, dass es wie so ein Sandwich ist, so, ne, habt ihr es so, und ich finde, das ist hier nicht unbedingt anders, so, weil Gott kommt erstmal und ehrt die Arbeitshaltung, er ehrt das Herz der Epheser, er sagt, hey, ich sehe all die Mühen, die ihr hattet. Ich sehe all die Arbeit, die ihr getan habt. Ich sehe, dass euer Herz am rechten Fleck war, dass ihr Leute enttarnt habt, die es nicht ernst gemeint haben. Und all das, das sagt er alles, ne? Und er lobt sie über den Klee am Anfang, so, ne? Und man könnte ja jetzt denken, so, stell dir vor, du sitzt so in der Versammlung mit den Ephesern zusammen und hörst diesen Anfang und denkst dir so, ja, das haben wir alles getan. Das war wunderbar, so, ne? Das können wir jetzt so richtig genießen und, wunderbar, so, ne? Ja, wir waren schon richtig gute Arbeiter, oder? So. Und die sind vielleicht total begeistert am Anfang, so, ne? Und dann später merken wir, kommt doch noch was rein. Aber ich möchte, bevor wir zu dem zweiten Teil kommen, erstmal noch bei diesem ersten Teil bleiben. Wir sehen hier also, dass Gott sich erstmal mit dem Ist-Zustand beschäftigt. Ja, er beschäftigt sich mit dem Ist-Zustand. So und so sieht's jetzt gerade bei euch aus. Hey, wenn wir ein bisschen in die Bibel reinschauen und uns die Gemeinde in Ephesus mal anschauen. Hey, da ging's doch richtig ab. Paulus war da 2 Jahre lang in der Gemeindegründung unterwegs und sie haben gesehen, wie Leute, die früher der Diana dienten, einer Göttin dienten, die ist übel. Ja, so, ne? Die war richtig übel. Leute, wo Leute sich geritzt haben für sie und allem drum und dran. Also es ist ganz, ganz fürchterliche Sachen, die da passiert sind, so wie die auf einmal gesagt haben, wir wollen mit Diana nichts mehr zu tun haben, sondern wir wollen Jesus nachfolgen. Und dann haben sie gesehen, wie Zauberer ihre Bücher verbrannten. Sie haben all diese Sachen gesehen. Sie haben Verfolgung erlebt vor Ort, weil Leute, die mit diesen Zauberbüchern auch ein bisschen Geld verdient haben, natürlich keine Einnahmen mehr hatten. Sie haben gesehen, wie Menschen reihenweise zum Glauben kamen. Alles Mögliche, dass eine Gemeinde dort entstand vor Ort, die es nicht immer leicht hatte, aber wo irgendwie Gott drin gewirkt hat. So, das war also ein Beginn einer Gemeinde, die wir dort sehen, die komplett die Gesellschaft verändert hat, die komplett reingegangen ist und all dieses Denken, was in dieser Stadt vorhanden war, komplett umgedreht hat, sozusagen, weg von toten Götzen, die vernichtend sind und so weiter, hin zu einem lebendigen Gott der Liebe. So, und das ist so der Ursprung dessen, was wir hier sehen. Und Paulus, wissen wir, hat eine sehr, sehr innige Beziehung zu den Ephesern gehabt. Nun, ihre Mühen werden gelobt. Ihr Herz, ihr Eifer wird gelobt. So, und das ist nämlich das, was Gott tut. Er schaut auf unser Herz und er sieht, hey, wir wollen doch, Jesus. Wir wollen doch, wir strengen uns an, dass du dein Reich hier bauen kannst. Wir wollen uns da investieren, wir wollen Gutes tun, damit du hier dein Reich aufbauen kannst. Und wir wollen es immer mehr und wir wollen es so hart. So, ja? So, ne? Wir wollen, wir strampeln uns sozusagen ab. Und Gott sieht diese Mühen. Und er sagt nicht, hey, das ist schlecht, dass du so bist. Sondern er sagt, hey, das ist ja ein guter Eifer, den wir haben. Ich sehe all diese Werte. Ich sehe diesen Eifer, den du hast. Ich sehe dieses Herz, was du da reinlegst. Ich sehe das. Ich ehre das. So. Es ist fast so, wenn ich diese Zeilen so lese, so diese ersten Zeilen, wo er das hervorhebt und sagt eigentlich schon fast, hey, ihr macht schon fast mehr als manche andere Leute. So, dass Gott eigentlich wie so ein, hey, danke, dass ihr so engagiert seid, sagt. So, ne? Es ist super. Und ich glaube, dass Gott uns das auch immer wieder neu zusprechen will. Und zu sagen, okay, hey, ich sehe euer Engagement. Ich sehe euer Herz, eure Gebete. Ich sehe, dass ihr etwas bewegen wollt. So, und er sieht das und er ehrt das. Und ich liebe das so bei Gott. Ja, Gott, wir sind nun mal nicht perfekt. Keiner von uns ist perfekt, aber Gott schaut sich das an und er ehrt das, er ehrt diese Herzenshaltung. Und ich finde das einfach stark. Gott sieht, was wir tun. Er sieht auch, was wir nicht tun, aber das ist auch etwas, was er anspricht. Ne? Aber er sieht, was wir tun. Und er sagt, hey, es ist gut, es ist gut. Aber wir verstehen, wenn wir die Bibel lesen, dass Werke uns nicht gerecht machen. Dass wir machen, also wir können Werke über Werke über Werke über Werke machen. Das wird uns nicht gerecht machen in seinen Augen, überhaupt nicht. Sondern wenn wir sagen Ja zu dem, was er für uns am Kreuz getan hat, das macht uns gerecht. Wenn wir Ja sagen zu seiner Auferstehung. Und das ist ja letzte Woche so wunderbar gefeiert. So, ne? Das war so schön, verbildlicht einfach in der Taufe. So, aber jetzt ist es so, dass all unser Tun und unser Wirken eigentlich auf einer Grundlage gefußt ist. Und dann sind wir schon beim zweiten Punkt, nämlich das, was Gott gegen sie hat.
Er sagt das so, ne? Wir, Gott ist für uns, ja? So. Und wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Und wenn Gott sagt, okay, ich habe eine Sache gegen dich. Ich meine, gut, ne? Ganz ehrlich, wenn wir so auf unser Leben schauen, würden wir sagen so, okay, wenn du nur eine Sache gegen mich hast, das ist doch ganz nett, so, ne? Dann weiß ich, okay, ich bin ja eigentlich ganz gut unterwegs und so, aber eine Sache so. Aber diese Sache, die ist so wichtig, so fundamental, dass Gott sagt, okay, Gott, der sagt, ich bin die Liebe. Gott sagt, der sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe Gott mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, deinem ganzen Verstand. Der so oft uns Worte der Liebe gibt, sagt auf einmal, okay, eines habe ich gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Eines habe ich gegen dich. So, wisst ihr, ich habe gestern mit jemandem gesprochen, der ist Italiener und ist in Deutschland aufgewachsen, aber in Italien hat er eine Olivenplantage. Das ist total spannend. So, ne? Ein Hektar Land, so, und die waren letztes Jahr da, haben neue Bäume gepflanzt und er meinte, wir haben jetzt 300 Bäume auf diesem Hektar Land und so weiter und haben Olivenbäume gepflanzt. Er meinte, wir haben nur 20 ausgewachsene Bäume momentan, die bringen so 800 Kilo Oliven ungefähr, so pro Jahr, so die ausgewachsenen Bäume, total spannend. So, und dann erzählte er, dass diese neuen Bäume, die sie gepflanzt haben, die sind vielleicht so 60, 70, 80 Zentimeter momentan groß. Die sind nicht groß, die tragen auch noch keine Frucht. Man sieht sie, so, ne? Die Sache ist, man könnte ja denken, okay, das wächst ja gar nicht, so, ne? Also es ist vielleicht so, ja, ist so ein Büschchen, so, ne? So, das ist sowas, was du vielleicht, wo du im Garten rumgehst und denkst dir so, der Unkraut, so, ne? Wenn du nicht weißt, dass du es selber gepflanzt hast, so, natürlich, ne? Dann muss es ja auch Zeit haben zum Wachsen und so, ne? Aber die Sache ist, er meinte, es wächst ja trotzdem, aber es wächst in die Tiefe. So, die Wurzeln, die wachsen gerade wie verrückt, so, dass die Stabilität bekommen. So, wisst ihr, und Liebe ist letzten Endes genau das. Es ist die Wurzel. So, du kannst halt oben das Blümelein sehen, so das irgendwann mal wächst, ja, und auch Stück für Stück und Stück wächst. Aber erstmal wächst es doch in die Tiefe. Wenn all unser Handeln letzten Endes nicht in Liebe gewurzelt ist, wird das, was wir tun, nicht einen Riesenunterschied machen. Vielleicht so stückchenweise. Dass wir sagen, okay, hey, wir machen immer mehr und so weiter und wir sehen vielleicht nicht die Ergebnisse, die wir wollen, also machen wir noch mehr und noch mehr und so weiter. Aber manchmal ist es wichtig, dass man in diese Tiefe wächst und sagt, okay, Gott, du hast den Ephesern gesagt, okay, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Ich meine, erste Liebe, schon da, ne? Da klingelt doch bei uns allen was. Ganz ehrlich, zur ersten Liebe. Jetzt überleg mal, wie du warst, als du frisch verliebt warst. So, ne? Als du deinen Partner das erste Mal getroffen hast, ihr zusammen essen gegangen seid und so weiter. All solche Sachen, ne? Die man nun mal so als Pärchen macht. Länge Spaziergänge, viel zu lange wach geblieben, viel zu früh aufstehen müssen und fertig sein und so weiter. Aber all diese Sachen, ich weiß ja nicht, wie es bei euch war, so, ne? Bei mir war das so. Ich war viel zu lange wach und dann musste ich viel zu früh aufstehen für meine Verhältnisse jedenfalls. Ich war sehr müde in der Zeit, aber es hat sich gelohnt. So, ne? Ich habe Nathalie bekommen. So, ist wunderbar. So, ne? Aber das ist so, am Anfang machst du die verrücktesten Sachen, wenn du verliebt bist. Du machst diese verrückten Sachen, aber du machst sie aus Liebe. So, ne? Du möchtest das Beste für deinen Partner. Du möchtest wirklich, dass dein Partner aufblüht und dass es ihm gut geht und man hat diese rosarote Brille auf und so weiter. So, ne? Das ist so all das, was wir uns wünschen. So, ne? Und ja, auch da ist es natürlich wichtig, so die rosa-rote Brille, die verschwindet irgendwann mal, deswegen ist es wichtig, dass es in die Tiefe wächst und so, das ist alles richtig, ne? Irgendwann mal fängt man dann doch an, sich zu nerven, ne? Also, meine Frau und ich, wir nerven uns manchmal, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, so, aber das ist halt manchmal so. Nein, es wird hier gesagt, okay, dann mach mal einen Ehekurs, ja. Aber ist auch gut, so, ne? Wir sind ja alles Menschen und so weiter. Aber man macht die verrücktesten Sachen. Und die Sache ist, wenn wir uns jetzt anschauen, wie Ephesus angefangen hat, dass sie einen Preis bezahlt haben, um Menschen zu lieben und ins Reich Gottes zu bekommen. Und nun heißt es, ja, ich lobe deine Werke, ich lobe das, was du tust, aber dir fehlt die Liebe. Dir fehlt letzten Endes das Wurzelwerk, was so wichtig ist. Und ich glaube, bei uns ist es immer wieder so wichtig, dass wir an diesen Punkt zurückkommen, der Reflexion. Dass wir sagen, okay, wo stehe ich denn mit der Liebe? So, warum mache ich die Sachen, die ich mache? So, ich glaube, so braucht man vielleicht einmal im Jahr, weil die Gefahr ist immer, dass du halt, es gibt so dieses englische Sprichwort, busy being busy. Also, du bist beschäftigt mit dem Beschäftigtsein. So, ne? Aber du weißt eigentlich gar nicht mehr, warum du was tust. Und vielleicht ist es auch so, du rackerst dich ab im Reich Gottes. Du rackerst dich ab mit allen möglichen Sachen. Aber irgendwie bleibt deine Beziehung mit Gott auf der Strecke. Ich sag das immer so und auch mit Leuten, die gerade frisch studieren und so weiter. Ich sag immer wieder, hey, die härteste Zeit, die ich mit meiner persönlichen Beziehung mit Gott hatte, hatte ich in meinem Theologiestudium. So, weil man rackerte und man beschäftigte sich 24/7 mit der Bibel gefühlt. So, und dann die persönliche Zeit, sich aufzuraffen und das Wort Gottes zu einem selber sprechen zu lassen, das fiel mir schwer zu der Zeit. So, deswegen, also das ist etwas, was ich wieder lernen musste für mich selber. Und das ist total wichtig, dass man immer wieder in diese Wurzel hineinkommt und sagt, okay, ich brauche Begegnungen mit der Liebe Gottes, damit seine Liebe mich verändert und mein Handeln bestimmt. Und nicht, dass mein Handeln, was ich aus den besten Motivationen heraus und meinen besten, es ist nie eine schlechte Motivation, sondern wir tun ja etwas, weil wir es für Gott tun wollen. Aber wenn wir Gott dabei aus den Augen verlieren, wenn wir auch vielleicht andere Sachen aus den Augen verlieren, ich komme gleich nochmal dazu, aber wenn wir Gott aus den Augen verlieren, dann machen wir zwar etwas für ihn, aber wir machen es nicht wirklich mit ihm. Und das ist halt die Sache, Gott sagt, ich will es mit dir zusammen machen, dass meine Kraft in dir zur Vollendung kommt. Es ist nicht Herr und Macht, die etwas bewegt, sondern es ist mein Geist, das etwas bewegt, sagt ja Gott. So, und das ist halt die Sache, wir müssen immer wieder zurück zu der Quelle und zu sagen, okay Gott, was willst du, was ich jetzt tue? Was ist das, was du auf deinem Herzen ist? Und wir sind manchmal so in so einem Modus drin, zu machen, aber sich zu fragen am Ende, okay, warum machen wir eigentlich was? Und das dürfen wir nicht vernachlässigen. Auf der anderen Seite kannst du auch aufhören, deine Mitmenschen zu lieben. Auch da muss man wieder zurück zur ersten Liebe kommen. So, ne? Wo es dann auf einmal um ganz andere Sachen geht. Schnell wachsende Gemeinden beispielsweise haben manchmal das Problem damit und da müssen sie sich wieder neu fokussieren. Und ich weiß, das machen total viele, sie fokussieren sich neu und richten sich wieder voll aus. Aber viele haben manchmal das Problem, okay, mit Zahlen. So, wie viele Leute sind im Gottesdienst und so weiter. Und sie bauen alles um die Zahlen herum. Und irgendwann mal geht's nur noch um eine Zahl und nicht um den Menschen hinter der Zahl. So, und da muss man sich neu formieren und neu ausrichten, wo man sagt, okay, hey, ich möchte doch, dass Menschen gerettet werden, weil Jesus sie liebt und weil ich sie genauso lieben möchte, wie Jesus es tut, dass Gott mir dieselbe Last auf mein Herz legt. So, also kehrt zurück zur ersten Liebe. Das ist so eine Aussage. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Ich kann mich reflektieren und sagen, ich glaube, ich stehe ungefähr hier und hier. So, das ist die Sache. Deswegen brauchst du diese Selbstreflexion, dich zu fragen, hey, wo stehe ich denn da? Muss ich vielleicht wieder zurückkehren zu der ersten Liebe? Zu dem ersten Moment, wo ich Jesus erlebt habe, wo ich vielleicht nicht mal die Klappe davon halten konnte, was Jesus in meinem Leben getan hat. Und ich glaube, manchmal brauchen wir das in unserem Leben. Dass wir da dahin zurückkommen. Und wirklich zurückkommen machst du nicht dadurch, dass du wieder mehr machst, sondern zurückkommen machst du, indem du sagst, Jesus, hier bin ich, füll mich neu. Füll mich neu mit deiner Liebe. Dass ich Menschen so sehe, wie du sie siehst. Damit ich dich so liebe, wie du wirklich bist. Hilf mir dabei. Das ist immer die Sache, also es ist mag für Leute, die sagen, ich bin stark und ich bin gut und so alles drum und dran und so weiter, mag das immer herausfordernd sein, dass man an den Punkt zurückkommt, zu sagen, hey, wir sind völlig abhängig von Jesus und ohne Jesus können wir nichts tun, steht in seinem Wort. Ich habe neulich einen kurzen Videoclip gesehen von Corrie ten Boom. So, ne? Ich liebe diese Frau, ne? Die hat immer so gute Verbildlichungen. Und sie sprach, Moment. Baut Spannung auf. So, sie schaute sich einen Handschuh an und meinte, dieser Handschuh kann kein Handwerkszeug machen. Dieser Handschuh kann nicht mal kochen. Dieser Handschuh kann nichts. So. Aber wenn ich meine Hand reinstecke, dann kann es kochen, kann es handwerklich sein und sonst was alles, wenn ich meine Hand reinstecke. So, ne, dann auf einmal funktioniert das mit dem Handschuh. So, und sie meinte, so ist es auch mit Gott. So, ne, so ist es mit ihm. Ohne ihn können wir nichts tun, steht in seinem Wort. Aber wenn Gott in uns ist, wenn Jesus in uns lebt, können wir seine Werke tun. Aber es beginnt immer wieder auf diese Grundlage zurückzukommen, zu sagen, okay, Jesus, ich bin abhängig von dir. Ich will zurück zur ersten Liebe, die Liebe, die du mir gegeben hast. Ich möchte wieder neu dafür brennen, neu dafür begeistert sein. Und jetzt ist das Schöne, dass Gott nicht dabei stehen bleibt bei dem Brief. Er sagt ja jetzt nicht so, hier, kehr zurück zur ersten Liebe, Ende. Sondern er sagt auch einen Weg. So, ne? Er sagt erstens, tut Buße. So, Buße bedeutet Umkehr. Wir gehen vielleicht gerade in eine Richtung und Gott sagt, tut Buße, dann heißt das, wir machen auf der Stelle kehrt und gehen wieder zurück. So, ne? Auf ihn zu. So, ne? Auf das, wo er hin möchte. Das ist das Erste, tut Buße. Ey, ganz ehrlich, ich muss oft Buße machen. So, ne? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich muss das oft tun. So, wo man so denkt, okay, jetzt bin ich doch wieder verkehrt unterwegs. Okay, danke Gott, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Ist super, weil er das in Liebe macht und ich weiß, okay, was er für mich will, ist das Beste. So, und hier sagt er es seiner ganzen Gemeinde, tut Buße, kehrt um, so von euren Wegen. Und dann sagt er, und kehrt zurück zu den ersten Werken. Ah, jetzt könnte man natürlich da in die Falle tappen und sagen, jetzt geht's ja doch um das, was wir tun. Es geht allerdings um die Haltung dahinter, mit was wir was tun. So, ich habe es schon gerade gesagt. Du kannst jetzt Werke tun, um der Werke willen, um zu sagen, das macht dich gerecht, wie wir es im ersten Teil gehört haben, wo Gott gesagt hat, das ist, ich sehe das alles, aber das ist nicht der Weg. Oder wir kommen an den Punkt, wo wir sagen, okay, Jesus, ich will die ersten Werke tun wieder. Und damals war ich aber mit dir zusammen da drin. So, und du hast mich geführt. Du hast mich in vorbereitete Werke geführt. Du hast mich dorthin geführt, wo du mich haben wolltest. Du hast mir ein Bild gezeigt von Gemeinde, von der Stadt, von meinem Leben oder was auch immer. Und jetzt führst du mich dahin. So, das heißt also, dass das die Grundlage auf allem ist Liebe und dass wir aus seiner Liebe handeln und agieren. Aber das ist etwas, wo er sagt, okay, kehrt zu dem zurück. Und dann spricht er auch wieder von einem fruchtbaren Baum. Von etwas, was Frucht bringt, was etwas bringen wird in der Gesellschaft. Wir wissen, Ephesus liegt in der heutigen Türkei. So, Ephesus liegt dort und die Türkei ist heutzutage zu 99%, heißt es in Statistiken, muslimisch. So, wir wissen nicht, was passiert ist mit der Gemeinde in Ephesus. Wir glauben, ne, Verfolgung war da und so weiter. Wir wissen auch, es gab eine Christianisierung in der Türkei und all das, das wissen wir. Und dass dann irgendwann mal dieser Krieg entbrannte zwischen Christen und Muslimen im Mittelalter irgendwann. In der Zeit, ich frage mich nicht nach den Jahreszahlen, aber es war auf jeden Fall so, ich hätte das nochmal nachgucken sollen vielleicht vorher. Und jetzt ist das Land muslimisch. So, ne? Und wir sehen einige Christen, die Fahne hochhalten, unter schwersten Bedrängungen ihren Glauben leben wollen. Nicht so schwer wie vielleicht in manchen anderen Ländern, aber immer noch schwer genug. Und wir sehen irgendwo hier ist diese Gemeinde zerschlagen worden. Irgendwo in der Geschichte. Ephesus, kannst du dir heute Ruinen angucken, wenn du möchtest, was die Stadt angeht und so. All das, also kannst du sehen, okay, so und so, ne? Steine halt. So, ne? Kaputte Steine. So. Also irgendwo ist was passiert. Und ich sage jetzt nicht, dass sie abgekommen sind von ihrem Weg. Ich weiß nicht, was passiert ist da mit der Gemeinde in Ephesus. Aber eines weiß ich. Ich glaube, wir haben ein gewisses Zeitpensum bekommen von Gott. Mit eine Lebenszeit als Gemeinde. Und wir müssen uns fragen, okay, wie wollen wir diese Lebenszeit, die wir von dir bekommen haben, Gott, wie wollen wir sie füllen? So. Und unser Herz sagt, wir wollen sehen, dass Menschen gerettet werden in Hagen, oder? Das ist doch unser Herz. Wir wollen sehen, dass Menschen Ja sagen zu Jesus. Wir wollen sehen, dass Menschen ein Leben mit ihm beginnen. Und das ist unser Herz. Aber lasst uns das mit der richtigen Haltung tun. Lasst uns das mit den richtigen Herzen, am richtigen Fleck tun. Das Herz, das weiß, okay, Jesus, ich kann nichts ohne dich tun. Wir können keine Frucht aus uns selbst bringen, aber wir können alles durch dich tun, der uns hierin leitet, hierin führt. Du kannst mich zu meinen Nachbarn führen. Du kannst mich zu meinen Freunden führen. Du kannst in unsere Gottesdienste Leute vorbeischicken, die das erste Mal kommen und dich erleben. Du kannst es tun, Jesus. So, aber wir brauchen seine Kraft dafür. Wir wollen die Sachen so machen, wie er sie von uns verlangt, nämlich, dass wir sie in Liebe tun. Und dass wir sie gewurzelt in ihm machen. Abhängig von ihm. Und dann werden wir erleben, dass er uns da reinführt. Leute, ich bin echt begeistert über diese kurzen Zeilen. So, weil es so viel von Wertschätzung zu tun hat, aber auch mit diesem, hey, aber das ist wichtig. Das ist mir wichtig. Das ist mir wichtig, dass es in unsere Herzen reinkommt. Das ist das, was Gott der Gemeinde sagen wollte. Und ich glaube, für uns heißt das, hey, ich will dich wirklich ermutigen, in dieser Woche die Zeit der Reflexion zu nehmen. Ich weiß nicht, ob du diese Zeiten hast. Ich versuche sie für mich zu leben. Also wirklich, morgens zu reflektieren, wo stehe ich, was beschäftigt mich, was lebt da, so ja, es gelingt mir nicht täglich, aber es gelingt mir sehr oft in der Woche so, ne? Und einfach nur zu fragen, eine Bestandsaufnahme zu machen, hey, wie ist denn der Ist-Zustand meines Herzens gerade? Bin ich voller Liebe, von Gott ausgerüstet, abhängig von ihm, oder wurschtel ich darum, indem ich versuche, wieder alles aus meiner eigenen Kraft zu machen? Frag dich das mal. Und ich glaube, dass Gott uns darin begegnen will. Gott will uns darin begegnen, unsere Herzen neu formen. Und ich glaube, er will uns zusprechen, dass da immer Hoffnung ist. Es ist Hoffnung da. Wenn Gott einen Lösungsweg aufzeigt, dann zeigt er, hier ist Hoffnung. Hier ist Hoffnung da. Und lass uns diese Hoffnung ergreifen. Lass uns diese ergreifen, darin leben und vorwärts gehen. Das ist total wichtig. Leute, lasst uns mal zusammen aufstehen. Wir werden gleich noch ein Lied zusammen singen. Und ich möchte jetzt einfach mal beten, so, ne? Und ich möchte, dass du einfach an deinem Platz für dich selber mit Gott ins Gespräch gehst, weil du weißt, was in deinem Herzen los ist, du weißt, was bei dir gerade Phase ist sozusagen. Deswegen geh du mit ihm persönlich ins Gespräch auch. Jesus, wir danken dir dafür, dass du hier bist, und wir danken dir dafür, dass du lebendige Hoffnung bist, Herr. Herr, du bist keine tote Theorie, du bist lebendig. Und du bist hier und du redest, Herr. Herr, und wir wollen dein Reden neu hören für unser Leben. Und ich möchte beten, Herr, dass du jetzt zu jedem Einzelnen sprichst, der hier ist, Herr. Dass wir neu deine Stimme hören dürfen, Herr. Zeig uns, wo wir stehen, wenn wir vielleicht selber nicht sehen, wo wir sind gerade. Zeig uns, wo unser Herz ist, was du von uns möchtest. Jesus, ich danke dir dafür, dass du Liebe bist. Und ich möchte beten, Herr, dass deine Agape-Liebe in uns größer wird, Herr. Dass deine göttliche Liebe in uns mehr und mehr Raum reinbekommt, Herr. Dass wir unser Ego vielleicht manchmal begraben und unsere Schwächen dir einfach hinbringen und sagen, Jesus, füll mich neu, dass ich den Auftrag so leben kann, wie du ihn möchtest, Herr. Herr, hilf uns zu lieben, wie du liebst, Jesus, Herr. Und hilf uns, die Werke zu tun, die du tun würdest, Jesus. Jesus, wir sind abhängig von dir. Und ich möchte beten, Herr, dass wir deine Führung neu erleben dürfen. Jeder einzelne von uns, Herr. Danke, dass du gut bist, Herr. Danke, dass du hier bist.